Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft feiert die erste Medaille bei einer WM seit 70 Jahren. In der Bundesliga passiert so viel, dass wir uns gesagt haben, wir müssen nochmal eine Extra-Folge aufnehmen. Da werden wir gleich noch ein paar Infos weitergeben. Und ja, im Kugelstoßen gibt es einen weiteren Weltrekord, der mal wieder komplett unter ferner Liefen fiel. Und das alles und noch viel mehr heute wieder in der neuen Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit moin David.
Hallo Benny, ich glaube, wir haben eins der emotionalsten Sportwochenenden hinter uns. Das war im Prinzip erwartbar, aber in welcher Vielfalt das jetzt schlussendlich auch passiert ist. Nicht nur im Fußball, genau darüber werden wir heute sprechen. Wir haben unter anderem Eishockey im Programm. Wir beginnen natürlich unter anderem aber auch mit einem kurzen Verweis auf den Fußball, vielen anderen kleinen Neuigkeiten. Und dann kommt es wirklich faustdick, das muss man wirklich mal so sagen. Wir haben die French Open, die begonnen haben. Wir haben den Giro d'Italia, der zu Ende gegangen ist. Wir haben Motorsport, Monaco und Indy 500. Die Premier League im Darts ist vorbei, also Formate, die uns jetzt seit vielen Wochen begleiten, nehmen jetzt einfach so ihr Ende entgegen. Nicht nur der Fußball, der wird morgen nochmal ausgelagert, kommen wir gleich drauf. Wintersportneuigkeiten, Handball, auch da Europapokaltitel aus deutscher Sicht. Im Basketball natürlich die großen Playoffs, also wirklich eine Menge an Themen. Und ja, Benni, wir müssen auf jeden Fall hinweisen darauf, dass wir unsere Reels hier haben und unsere anderen Formate auf YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, wie auch immer, sind wir da aktiv und werden auch auf YouTube versuchen, am Mittwochabend ein separates Format auf die Beine zu stellen.
Ja, ganz genau, denn es ist ja fast schon Tradition, dass wir mit David von Fußballfilm und mehr oder auch von Football's Coming Home, der Podcast, regelmäßig vor der Saison und nach der Saison immer mal auf die Geschehnisse der Bundesliga gucken, was kann passieren oder was ist passiert. Um die letzte Frage werden wir uns morgen Abend dann kümmern in einem Livestream und freuen uns dann natürlich auch drauf, euch da begrüßen zu können. Vielleicht habt ihr Fragen, oder vielleicht habt ihr auch einfach Eindrücke, was ihr über die Bundesliga-Saison denkt, die auch unbedingt mit in diese extra Sonderfolge über YouTube rein sollen. Und dann kommt da natürlich gern vorbei.
Genau, schickt also gerne vorher Nachrichten oder währenddessen eben Chatbeiträge an @onthepitch_pod. Und zwei Dinge zum Fußball müssen wir noch sagen. Zum einen, ob sich Benny daran erinnert, was er am 21. August 2022 gemacht hat.
Der bitte nochmal. Der 21.
Offensichtlich nicht, was du am 21. August 2022 gemacht hast.
Waren wir da in Mittenwald? Nee.
Kurz danach?
Ich kann es nicht genau sagen.
Auf der
sagen.
Rückfahrt hast du dir ein Fußballspiel angeguckt.
Ach so, Heidenheim, klar, gegen Bielefeld.
Und wie ist es ausgegangen?
War das nicht so ein ziemlich ekliges Unentschieden?
Es war ein ziemlich schreckliches 1:1 und wo die beiden Mannschaften stehen, das wissen wir jetzt. Die einen sind Zweitligameister und die anderen spielen Relegation. Also wie es dazu kommen konnte, besprechen wir dann am Mittwochabend. Und dann haben wir noch eine sehr, sehr traurige Nachricht, die auch ihre Bahnen gezogen hat in diesen Tagen. Am Freitag kam die Meldung unter anderem über Jörg Dahlmann, dass Michael Morhardt verstorben ist. Mit 55 Jahren recht plötzlich an einem Herzinfarkt auf Mallorca. In unserer Heimatstadt Eschwege geborener Redakteur, der seit vielen Jahren die Fußballstadien Europas und natürlich auch die großen Persönlichkeiten kennenlernen durfte und als herzensguter Mensch wahrgenommen ist. Also ja, über Ecken hat man sich dann zumindest irgendwie mal gesehen oder gekannt. Er war auch hier für ein Interview geplant, aber dazu kommt es nun leider nicht mehr. Ruhe in Frieden. Und ja, das war sicherlich nicht nur für Wolf Fuß ein sehr, sehr schwieriges Wochenende, Benny.
Ja, genau. Ist ja so gesehen die rechte Hand von Fuß tatsächlich. Der Mann, der da hinter der Kamera hinter der Kamera eben agiert und die Vorbereitungen auch für die Übertragung von Wolf-Christoph Fuß regelmäßig übernommen hat und da natürlich etliche tolle Erlebnisse hatte. hat auch immer, ja, ungern hat er die Schritte in die Öffentlichkeit gewagt und deswegen hat er auch, als wir mit unserer Anfrage kamen, damals ja, ein bisschen verwirrt reagiert, dass jetzt das Interesse nach ihm da ist. Also es ist ein ganz demütiger Mann gewesen, der sich gar nicht in der Öffentlichkeit so richtig gesehen hat. Und naja, trotzdem natürlich eine große Rolle auch bei Sky.
Ja, genau. Es gibt, glaube ich, einen Podcast-Gastauftritt vor ein paar Monaten. Und ansonsten ist es natürlich auch einfach jetzt mit der RAN-Redaktion, dass es zurückkommt nach Hause mit den Free-TV-Rechten und so. Dazu kommt das jetzt nun eben nicht mehr. Und dieses Meisterschaftsfinale hat er auch nicht mehr mitbekommen. Er wäre in Dortmund gewesen, dazu kam es leider nicht mehr. So, jetzt müssen wir eine ganz riesige Brücke schlagen. Und zwar vom Fußball, den wir nochmal auslagern, hin zum Eishockey. Deutschland holt WM-Silber. Damit hätten wir nach der Vorrunde vielleicht dann doch nicht mehr gerechnet, Benni. Phänomenal.
Ja, ganz genau. Also wir haben ja weit darüber berichtet, nach diesen drei Niederlagen in Folge zum Start gegen Top-Teams wie Finnland, kam es dann aber tatsächlich zu nochmal drei Siegen, wodurch man es dann tatsächlich geschafft hat, in das Viertelfinale noch als Vierter einzuziehen. Und dann dachte man aber schon, okay, man muss gegen den Tabellenersten aus der anderen Gruppe antreten. Das war die Schweiz. Tatsächlich konnte man die Schweiz schlagen. Im Halbfinale schlug man dann die USA. Das war natürlich das große Highlight, weil da stand es dann fest, man steht in einem Finale, was es ja seit über 70 Jahren nicht gab. Und jetzt das große Finale gegen die Kanadier ging dann leider schief, 2-5, trotz eines guten Starts, relativ schnell nach 8-9 Minuten gab es dann schon das 1-0 aus deutscher Sicht von John Jason Pataka. Bis zum 2-2 konnte man das Spiel noch eng halten, dann ist dann Kanada wirklich weggezogen und die Träume der Goldmedaille des Weltmeistertitels waren zerplatzt. Aber dennoch, es war eine Riesengeschichte, es waren wieder super, super Einschaltquoten auch auf Sport 1, so wie ich das gesehen habe. Also es wurde richtig gut angenommen und auch der Eishockey macht immer wieder Spaß. Die Übertragung gefällt mir auf Sport 1 sowieso immer sehr, sehr gut bei den ganz großen Events mit Basti Schwele und Sascha Wandermann natürlich auch, der, wie du ja auch schon mir als Video geschickt hast die Tage, Magenta, tatsächlich ja, bei Magenta TV Tränen in den Augen hatte, weil er so berührt war von diesem Event und von den Geschehnissen, die er live da ja mitnehmen konnte. Und ja, alles in allem natürlich wieder ein hervorragendes Event.
Ja, wie gut das Sport 1 jetzt damit aufhört, ne? Ja, phänomenal. Also Leon Dreiseitel hat auch gesagt, das ist ein Turnier für die Geschichtsbücher und das können wir auf jeden Fall unterstreichen, wie viele Jahrzehnte es jetzt nicht gegeben hat. Eine phänomenale Leistung und ich glaube, das ist auch einfach das total Prägende, was vom Eishockey übrig bleibt. Wir können aus der NHL noch sagen, dass die Florida Panthers und die Vegas Golden Knights ins Stanley Cup Finale eingezogen sind. Carolina und Dallas eher eben den Kürzeren gezogen, aber das hast jetzt da in Finnland und Lettland und Litauen, fuck, jetzt habe ich das zweite Land hier auf dem Schirm, passiert. Es ist wirklich absolut Wahnsinn und es hat wirklich Spaß gemacht und zu Recht auch die Leute zu Sport 1 hingezogen. Das war schon wirklich grandios.
Ja, ganz genau. Und ich habe das zumindest bei mir so in meinem Umfeld gemerkt, dass tatsächlich die Begeisterung dann auch auf den äußeren Teil der Bubble gelangt ist. Also da haben dann Leute, glaube ich, auch das Finale geguckt, die sonst nicht Eishockey gucken, die vielleicht sonst gar unregelmäßig Sport gucken. Also da sieht man auch wieder, was so ein Turnier, egal in welcher Sportart, für eine Begeisterung bringen kann, wenn wirklich die Rahmenbedingungen stimmen, wenn vielleicht auch das deutsche Team ein geiles Turnier spielt. Und genau das war der Fall und das hat man sicherlich an den Einschaltquoten gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr da bei Screentime Sport nochmal genauer drauf eingeht, aber ich glaube, die waren ziemlich gut.
Ja, genau. Also ich habe irgendwas, also Buschi meinte gestern im Lauschangriff, also wir kommen ja heute am Dienstag, weil wir am Wochenende auch beide unterwegs waren, haben wir jetzt gar nicht gesagt. Ich war am Wochenende auch mit vielen Studierendenvertretern unterwegs und da haben dann plötzlich auch alle mit mir dann geguckt, ja, der Junge, der sonst immer Fußball guckt, der guckt jetzt irgendwas mit Eishockey. Also das hat schon wirklich Leute rangezogen und da werden wir das Screentime auch drauf schauen und da kann ich den Punkt auch vorziehen, bevor wir gleich zur Tischtennis-WM kommen, dass RTL ja auch neues NFL-Personal bekannt gegeben hat in einer wirklich spektakulären Pressekonferenz in Frankfurt, die ich mir gestern nochmal angeguckt habe. Darauf werden wir schauen und auch das, was dein bekannt geben wird am morgigen Tag mit dem neuen Personal für die dort dann zu sehenden Sportarten. Und ich glaube, Tischtennis gehört auch dazu und da kommen wir jetzt zur nächsten Weltmeisterschaft, die auch so ein bisschen unter dem Rampenlicht läuft. Benni, hebt die Tischtennis-WM im südafrikanischen Durban doch mal einmal mehr ins Rampenlicht.
Ja, es waren chinesische Festspiele, anders kann man das nicht sagen. Vier Chinesen im Herren-Einzel-Halbfinale, drei Chinesinnen im Frauen-Einzel-Halbfinale. Ja, und auch in den Doppeln gewannen jeweils Chinesen. Also eine Machtdemonstration vor dem Herrn. Eine einzige Medaille holten Europäer, das waren Dmitri Ovtcharov und Patrick Franziska im Doppel. Die kamen tatsächlich bis, ich glaube, die wurden Dritter, die haben sich Bronze geschnappt. Aber das zeigt ja auch wieder, wie dominiert der Sport Tischtennis momentan, vor allem von den Chinesen ist. Ich meine, bei der WM 2021 in Houston, da hatten die Europäer noch einen Titel und drei weitere Podestplätze. Also da scheint sich doch eine immer weiter ausufernde Macht da aus China zu verbreitern. Und das sieht man dann eben auch am Ende. Aus deutscher Sicht war es dennoch an sich, glaube ich, insgesamt doch eher enttäuschend. Ich glaube, Ovtcharov hat es ja nicht unter die letzten 32 geschafft, beziehungsweise auf jeden Fall in den letzten 64 oder letzten 32 rausgeflogen. Dank Q, das große Wunderkind aus deutscher Sicht, der ja doch so das kleine Versprechen für die Zukunft, für die nächsten Jahre ist, der mittlerweile auch auf dem Weg in die Top 10 ist der Welt, flog dann auch schon in den letzten 32 raus. Und bei den Frauen war es ein bisschen erfolgreicher immerhin. Da hatten wir tatsächlich jemanden im Viertelfinale mit Ying Han. Da war aber dann Schluss gegen Ying Sha Sun, die am Ende das Finale auch für sich entschied, also gegen die Weltmeisterin. Und Nina Mittelham, die kam aus deutscher Sicht immerhin in die letzten 16, also ins Achtelfinale. Also nicht viel, was da sehr weit ging bei den aus deutscher Sicht, aber generell aus europäischer Sicht, wie gesagt, da sieht es momentan nicht so gut aus. Nicht alle in Topform, viele Chinesen, Chinesinnen, das sieht man auch in den Rankings weit vorne dabei.
Und es ist ja jetzt auch auf Anhieb so, dass es ja auch sich nicht ändern wird. Also wenn wir da jetzt nicht irgendwie das Snooker-Phänomen sehen, dass da die Hälfte des Landes außer Gefecht gesetzt wird, sportlich gesehen, dann, oder wie auch immer, sorry, dann wird sich daran ja nichts ändern. Und du hast die chinesische Dominanz auch angesprochen, sorry, die Allergie kickt ein bisschen. Das ist auf jeden Fall einfach erstmal nicht wegzumachen, aber der Punkt ist der, dass wir einfach an diese Generation jetzt anschließen müssen, Ovtcharov, Boll und so weiter, Timo ja nicht dabei, auch verletzungsbedingt. Und das kann man eigentlich auch in seinem Alter nicht mehr erwarten, dass man sich auf ihn verlässt. Von daher sind wir gespannt, was sich da in den nächsten Jahren im Tischtennis tut. Und wenn du jetzt weiter nichts hättest, wären wir auch am Ende des Takes angekommen und können dann gleich weitermachen mit den French Open nach der Unterbrechung, die heute schon mittendrin sind. Es ging am Wochenende los mit dem großen Turnier, das zweite Grand Slam des Jahres. Wir haben Leichtathletik, eine ganze Menge, unter anderem ein Weltrekord. Die Darts-Szene hat natürlich auch wieder viele Turniere ausgerichtet, unter anderem die Premier League beschlossen, Radsport, Motorsport, viel dabei, also gleich geht's weiter.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Tennis. Die French Open haben begonnen, Benny, und du kannst uns gerne mal so ein kleines Roundup geben, um unser Wort wieder aufzugreifen. Wie die Qualifikation lief, wer es vielleicht von den deutschen VertreterInnen geschafft hat, ins Hauptfeld einzuziehen und wie sich die ersten Erstrundenpartien so geschlagen haben. Also Zverev ist zum Beispiel heute erst dran, aber Alcaraz und Struff beispielsweise, um die mal hervorzuheben, sind auch beide schon ins Turnier eingestiegen. Der eine erfolgreicher als der andere.
Ja, ganz genau. Also Jan-Lennard Struff, der ja kürzlich erst in Madrid im Finale eines Masters stand, da hat es jetzt in Runde 1 von den French Open leider nicht gereicht gegen Lehetska, gegen den Tschechen, der ja auch schon mal in einem Australian Open Finale stand, glaube ich. Also mittlerweile, ich glaube, 41. der Welt ist, also jetzt auch kein Fallobst, und da gab es wirklich ein Match, was in den fünften Satz ging, und der letzte Satz ging dann relativ deutlich an Lehetska mit 6-1, und das war dann die Vorentscheidung, aber Struff hat gut gekämpft und Ich glaube, die Niederlage darf man jetzt trotzdem nicht zu hoch bewerten. Besser aus deutscher Sicht lief es da bisher aus, für Daniel Altmaier, der den Schweizer mit Marc-Andrea Hüßler schlagen konnte in drei Sätzen, 6-3, 6-4, 6-4. Genau, du sagst schon, Zverev kommt noch, Jannik Hanfmann kommt noch, der ja jetzt auch weit nach vorne vorgestoßen ist im Turnierverlauf, weil er auch schon in einem Viertelfinale beim Master stand in diesem Jahr. Der spielt gegen den Brasilianer Monteiro, wo er auch der Favorit ist, der Leichte. Also da geht es dann heute gegen 15 Uhr wahrscheinlich richtig zur Sache. Ja, sonst vielleicht auch noch schön, dass Stan Wawrinka tatsächlich mal wieder in die zweite Runde geschafft hat gegen den Spanier Ramos Vinolas. Und genau, du sagst es schon, ja, Otte, Oskar Otte ist leider auch schon raus in 5 Sätzen gegen den Russen Schewtschenko. Und bei den Damen sieht es leider noch düsterer aus, denn nur Anna Friedsam hat es in die zweite Runde geschafft. Und das ist ja schon eine kleine Überraschung, dass sie es da in 3 Sätzen so deutlich gegen die Japanerin Nao Hibino schaffte. Ansonsten, dass die deutsche Youngster Jule Niemeyer, die leider schon wieder in Runde 1 ausscheiden musste gegen die an 9 gesetzte Russin Kasatkina. Das ist natürlich besonders ärgerlich, aber in dem Gefilden der Rankings triffst du eben tatsächlich in Runde 1 auf gesetzte Spieler. Das war bei ihr dann eben oft jemand, der ganz weit vorne im Ranking steht, und das ist eben nicht leicht, da dann auch mal ein Spiel zu gewinnen. Auch Tatjana Maria, die ging förmlich unter gegen mittlerweile an 14 gesetzte Haddad Maya, die Brasilianerin, 0-6, 0-1. Also da sah sie gar kein Land. Und jetzt sind die Hoffnungen tatsächlich nur noch auf Anna Friedsam. Und ja, das kann es natürlich auch nicht sein, dass wir da so, so wenig breit besetzt sind im Frauentennis. Da sieht es momentan leider ein bisschen düster aus. Aber wir haben auch im letzten Jahr schon über Zeiten geredet, in denen wir 2 Deutsche im Viertelfinale bei einem Grand Slam hatten. Also ich denke, auch da wird sich alles wieder in gewisser Weise regeln.
Genau, und jetzt haben wir eben eine Dame in der zweiten Runde, die wird spielen. Also Annalena Friedsam gegen Alexandrova aus an 23 gesetzt. Vielleicht ein ganz kurzer Blick auf die Doppel. Jan-Lennard Struff ist da nämlich noch im Turnier. Da wird er heute mit Kokkinakis zusammen, dem Griechen, ja ins Turnier. Griechen, Neuseeländer, glaube ich, Australier, wie auch immer. Tsitsipas dann auch noch dabei. Im Damendoppel können wir einen ganz kurzen Blick mal darauf werfen. Ist Tatjana Maria nämlich auch noch mit dabei. Der spielt mit Elisabetta Coracciaretto aus Italien. Also vielleicht geht er in den Doppelbesetzungen was, und dann haben sie sich in den Einzelwettbewerben ein bisschen was dafür aufgespart. Warum nicht? Dann sind wir durch mit dem Tennis, beobachten das natürlich weiter, Eurosport, volle Pulle dabei, und dann die ganze Woche Tennis gucken. Man hat ja sonst nichts zu tun.
Ganz genau. Und immerhin sind es ja jetzt christlichere Zeiten. French Open ist eigentlich immer ein Top-Event, wo man auch.
Da schafft man gar nichts mehr am Tag. Ist doch super.
Da schafft man gar nichts mehr. Wie gesagt, jetzt um 11 kannst du fast schon Zverev gucken, um 15 Uhr kannst du Hanfmann gucken. Also der Tag ist gelaufen, und nach dem Podcast, ich weiß nicht, was da noch ansteht.
Perfekt. Ja, und dann nächstes Jahr natürlich 2 große Turniere in Roland-Garros. Das wird natürlich wirklich phänomenal. Dann kommen wir zur Leichtathletik. Es steht ein spannender Sommer bevor, das sage ich jetzt jede Woche. Schon früh echt gute Leistungen, sage ich auch jede Woche. Ich kann leider nicht ganz so viel verfolgen. Ich weiß auch, dass ich während der WM in Budapest unterwegs sein werde, aber das kriegen wir schon ganz gut hin. Es gibt trotzdem ein paar Neuigkeiten, die wir erwähnen wollen. Neben einer Vielzahl von Weltjahresbestleistungen, die in den vergangenen Tagen aufgestellt worden sind, hat es Damian Warner nach 7 Jahren mal geschafft, keinen Zehnkampfwettbewerb zu gewinnen. Er ist in Götzes, glaube ich, gerade mal so aufs Podium gekommen, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall nicht erfolgreich gewesen bei einem der berühmten Zehnkampf-Vorbereitungswettbewerben. Michaela Asani, eine deutsche Weitspringerin, hat sich in die Weltspitze herangekämpft und auch die WM-Norm geknackt. Mit 6,91 Meter kratzt sie da an den bekannten 7 Metern, und vielleicht knackt sie die auch noch. Vielleicht ja in Budapest, das wäre auf jeden Fall schön, wenn wir da neben Malaika Mihamo noch eine weitere Weitsprunghoffnung hätten. Es gibt, und das hat World Athletics jetzt bekannt gegeben, keine Trennung mehr von Hallen- und Freiluftläufen. Neu werden die Hallenrennen jetzt als Short-Track-Disziplin ausgetragen. Das ist vor allem damit begründet, dass man jetzt zum Beispiel so einen 150-Meter-Showlauf mit Noah Lyles in dem Einkaufszentrum in Las Vegas macht. Für was das dann zählt. Weil das ist ja dann keine richtige Bahn, das ist aber auch keine Leichtathletikhalle. Deswegen werden jetzt wohl alle Hallenlaufwettbewerbe als Shorttrack aufgeführt, wenn sie denn Indoor oder auf dieser 200 Meter Rundbahn aufgeführt sind. Und ansonsten gibt es da keine Trennung mehr zwischen Freiluft und Hallenrekorden. Mal gucken, wie sich das dann auswirkt. Aber über die 200 Meter kommt da sowieso keiner dran. Und dann die größte Leistung in der Leichtathletik dieses Wochenende oder an dieser Woche müssen wir auf jeden Fall noch ganz besonders hervorheben. Ryan Crouser hat seine Technik leicht verändert und seinen eigenen Weltrekord um 19 Zentimeter verbessert. Der erste Mensch, der mehr oder die Kugel weiter stößt als 23,50 Meter, sage und schreibe 23,56 Meter hat er gestoßen. Im Durchschnitt hat seine Serie bei diesem Wettbewerb im Durchschnitt 23,12 Meter ergeben. Das ist fast ein Meter weiter als der beste Wurf des Zweitplatzierten. Unglaublich.
Ja, das ist wirklich unglaublich. Und trotzdem sagst du, der Rekord, der kann in diesem Jahr noch ein paar Mal purzeln. Und was führt dich zu dieser Aussage?
Ryan Crouser.
Okay, das war deutlich.
So, das hat sich angedeutet, dass der mit Christian C. zusammen im Diskuswurf derjenige ist, der jetzt als erstes an den Weltrekorden knackt. Und also da sind ja immer technische Finessen am Ende, die dann teilweise doch beträchtliche Unterschiede in der Weite machen können. Und ich meine, 19 Zentimeter sind jetzt im Kugelstoßen noch erstmal eine Aussage, die man irgendwo herholen muss. Und
ja.
Also da kann ja auch mal ein guter Tag gelingen und dann kann es dann nochmal weitergehen. Warum nicht?
Ja, genau. Und gerade natürlich mit dem Gedanken im Rücken, dass man natürlich ganz genau weiß, dass die ganz großen Highlights noch anstehen. Und genau. Da wird er natürlich auch besonders heiß sein, Ryan Crouser, da auch bei den ganz großen Events dann natürlich die großen Titel einzuheimsen. Und das gibt vielleicht auch noch diese 5% Boost, die da noch oben drauf gehen. Das kann natürlich gut sein, ja.
So ist es. Weißt du, wer auch ganz heiß ist, die ganz großen Titel zu gewinnen? Ich glaube, dazu können wir den Bielefelder Pascal Rupprecht auch schon fast zählen. Ab zum Darts.
Ja, der Name, der fällt wöchentlich. Und ich freue mich jedes Mal wieder auf die Frage, denn diesmal hat es tatsächlich sogar etwas Positives, gibt es was Positives zu berichten. Denn er schaffte es das erste Mal in die zweite Runde bei einem European Tour Turnier. Hat sich ja schon für mehrere in diesem Jahr qualifizieren können. Das ist ja schon mal im ersten Jahr auf der Tour wichtig, weil das Preisgeld ist, was man braucht, allein schon die Qualifikation. Und jetzt hat er es tatsächlich das erstmal in die zweite Runde geschafft, denn er schlug in Runde 1 erstmal Christian Kist, den PDO-Weltmeister von 2012, den Niederländer, mit 6:5 in einem Decider. Und dann war leider gegen Dave Chisnall in Runde 2 mit 2:6 Schluss, aber dennoch natürlich ein toller Tag oder ein tolles Wochenende für den Bielefelder, genau. Und ansonsten auch wieder aus deutscher Sicht etwas Erfolgreiches zu berichten, denn Martin Schindler stand mal wieder in einem Viertelfinale. Dort war dann gegen Damon Hatter mit 5:6 Schluss, aber dennoch wieder ein tolles Turnier gespielt. Er konnte nämlich unter anderem in Runde 3 Gavin Price in einem Decider mit 6:5 schlagen. Davor in Runde 2 dann das deutsch-deutsche Duell gegen Gabriel Clemens 6:3 für sich entschieden, also was ja immer ein bisschen schwieriger ist, gerade weil die beiden ja auch als Teampartner beim World Cup of Darts immer antreten in den letzten Jahren. Also dennoch natürlich wieder ein toller Tag, ein tolles Wochenende für ihn. Da war dann eben, wie gesagt, gegen Damon Hatter Schluss. Am Ende gewann, Achtung, Rob Cross, der Weltmeister von 2018, seinen ersten European Tour Titel seiner Karriere. Also eigentlich unfassbar. Er hat mehrere Majors gewonnen, hat etliche Pro-Tour-Turniere gewonnen, ist Weltmeister, aber konnte sich noch nicht mit dem Titel auf der European Tour schmücken. Das reichte diesmal mit einem Sieg über Luke Humphries im Finale mit 8:6. Der wiederum hat im Halbfinale Damon Hatter mit 7:5 geschlagen und da einen Average von, ich glaube, über 110 gespielt. Also auch ein Mann, den man nicht mal eben schlägt. Und das ist ein tolles Zeichen, denn auch Cross hatte bisher ein sehr schwieriges Jahr.
Genau, er ist ja auch nicht in der Premier League dabei. Was da jetzt danach kommt, da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber natürlich müssen wir darauf blicken, was am Donnerstagabend in The O2 in London passiert ist. Ja, zugegebenermaßen wäre es aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Es waren dabei Gavin Price gegen Johnny Clayton in einem Halbfinale und in dem anderen Michael van Gerwen gegen Michael Smith. Das erste war wirklich, also das hätte fast ein Whitewash werden können. Gavin Price 10:2 gegen Johnny Clayton, der hat überhaupt kein Land gesehen. Und Michael van Gerwen dann in einem wirklich spannenden Spiel gegen Michael Smith 10:8. Spektakulär aufgespielt, aber gerade Price hat uns dann wirklich überrascht. Allerdings hast du auch gesagt, Clayton dann der vermeintliche Außenseiter. Deswegen ging die Tendenz dann doch eher in Richtung zweitem Halbfinale als Favoriten-Aspirant.
Genau, das war ja auch so ein bisschen mein Tipp vor dem Turnier, vor diesem Endturnier, jetzt vor dem Finalturnier, dass der Sieger aus dem zweiten Spiel das Turnier dann auch für sich entscheidet und Premier League Champion wird. Das ist jetzt Michael van Gerwen tatsächlich auch geworden, dass obwohl er in diesem Halbfinale gegen Michael Smith ja doch nochmal ernsthaft ins Wanken geriet. Denn er führte ja mit 7-3. Am Ende kam Smith dann noch mit 8-9 ran. Auch lag das daran, weil Smith dann nach etlichen vergebenen Doppeldarts von Van Gerven auch zum Matchstand am Ende zweimal, ich glaube einmal 87 über Bullseye rausnahm und dann noch ein Finish über 120 über Bullseye rausnahm, also direkt in, ich glaube in Folge in zwei Legs. Also das war beeindruckend, wie stark er da auf dieses rote Knöpfchen spielte in diesen paar Legs und auch wie erfolgreich er damit war. Am Ende war es dann aber Michael van Gerven, der mit diesem 15-Data zum Match das 10-8 perfekt machte und dann im Finale ja auch gegen Gervin Price nichts anbrennen ließ. Also checkte dann unter anderem auch nochmal die 170. Also das war wirklich eine Machtdemonstration von The Green Machine. Und ja, Gervin Price hatte eben wenig Probleme mit Clayton. 10-2 von Anfang an wirklich dominiert und ohne Probleme, die auch die beiden Legs, du sagst es schon, es wären Whitewash drin gewesen, die beiden Legs waren nicht in Stein gemeißelt, also auch da hatte er, glaube ich, Darts auf Doppel. Am Ende ist es dennoch ein deutlicher Erfolg und Michael van Gerven ist jedoch der Champion.
Ja, genau. Weiter geht's im Darts. Ich habe mal im Kalender geguckt, US Darts Masters, wir haben ein paar Development Tour Turniere, Players Championships und dann im Juli, wenn ich mich nicht irre, Mitte Juli World Matchplay in Blackpool.
Genau, das ist dann das große Sommerhighlight, wo ja parallel dazu am Finaltag dann auch das Women's World Matchplay mit den besten 8 Spielerinnen der Women's Series ausgespielt wird. Also auch das ist immer nochmal ein Highlight, auch wegen der Übertragung, die dann ja auch über Sky Sport vonstatten geht. Also eine Besonderheit auch für die Frauen, die da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Also in England wahrscheinlich über Sky Sport.
Natürlich.
Muss man dazu sagen.
Naja, aber bei uns wird das natürlich dann über The Zone übertragen, wie alles andere auch.
Ja, genau. So wird es kommen. Und dann kommen wir zum Radsport. Das erste große Rundrennen der Saison ist vorüber. Die 3 Wochen Giro d'Italia liegen hinter uns mit dem Finale in Rom. Das war ja in den letzten Jahren auch ab und an mal anders. Ja, der alte Haudegen ist wieder da, der alte Bekannte hat zugeschlagen, Mark Cavendish gewinnt eine Grand Tour-Etappe. Ja, ist, jedes Mal, wenn ich diesen Satz ausspreche und darüber spreche, was in den vergangenen Tagen passiert ist, kann ich mir immer noch nicht vorstellen, dass dieser Held aus, keine Ahnung, 2008 bis 10, wo ich gefühlt dann jede Tour als kleiner Steppke da vor dem Fernseher saß, dass der immer noch Etappen gewinnt, das ist unglaublich.
Ja, also der Mann ist, du hast eben nachgeguckt, ist er Ende 30?
Ich habe es nicht nachgeguckt, aber das kann ich dir sofort sagen.
Naja.
Er ist 38 und natürlich von der Isle of Man.
Ja, genau. Aber ja, unfassbar. Also was eine Geschichte, dass der nach mittlerweile über einem Jahrzehnt natürlich. Also das ist ja ein Zeitraum, den ganz wenig Leistungssportler auf diesem höchsten Niveau durchhalten können. Und gerade für ihn, der ja jetzt ist seine letzte Saison, ne? Ist seine letzte Giro.
Oh, jetzt.
Okay, da weiß ich nicht. Aber
doch, tatsächlich.
Ich meine, ich habe es gehört.
Mitbekommen. Er hat sein Karriereende bekannt gegeben. Ja. Ach du Scheiße. Ja,
genau.
Das ist FA. Oh.
Und da mit dem Hintergrund ist es natürlich noch eine besondere Geschichte, weil bei seiner letzten Giro noch eine Etappe gegen Ende zu gewinnen, das ist natürlich noch eine doppelt geile Geschichte. Und das zeigt auch wieder, also wie wir es immer sagen, es gibt so viele Sportler, die denen eben ein positives Ende nicht vergönnt ist, die dann durch eine Verletzung zurückfallen, die dann leistungstechnisch abfallen. Und er kann eben wirklich nochmal mit so einem Top-Ende seine Karriere ausklingen lassen. Das ist eine tolle Geschichte.
Da bleibe ich auf jeden Fall nochmal dran, was da so jetzt berichtet wurde. Generell 3 Vuelta-Etappensiege, 17 Giro-Etappensiege, 34 Tour de France-Etappensiege insgesamt. Der Typ ist ein Phänomen. So, und jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wer den Giro gewonnen hat. Das ist nämlich genauso bekloppt gewesen, weil wir haben ja Remco Evenepoel gehabt, der die erste Giro-Woche wirklich überragend gestaltet hat. Dann nach dem gewonnenen Einzelzeitfahren auf der 9. Etappe Corona-bedingt ja aussetzen musste. Geraint Thomas hat sich an die Spitze des Trikot oder des Feldes gesetzt und sich das rosa Trikot gesichert. Der wiederum hat sich das allerdings von dem Ex-Skispringer Primoz Roglic noch abnehmen lassen. Auf der 20. Etappe wieder ein Einzelzeitfahren war es dann der Slowene, der sich ja aufmacht in eine Richtung Rom, in Rom natürlich mit dem Trikot des Gesamtführenden und das führte ihn natürlich dann mit 14 Sekunden Vorsprung auch zum Titel bei diesem Giro. Dritter wurde Joao Almeida aus Portugal mit 1:15 Rückstand. Bester Deutscher, Lennart Kemner, hat das dann mit den Top 10 dann doch noch irgendwie geklappt mit Evenepoel in dieser Wertung wäre es Rang 10 gewesen. Jetzt so ist es Platz 9 mit 7 Minuten 46 Rückstand. Bester von Team Bora, Hans Grohe. Sonst große Namen, die vorne drin sind. Natürlich Thibaut Pinot auf Platz 5. Wenn man jetzt weiter durch die Liste durchgeht, Sepp Kuss auf Platz 14, Wochen Bagil auf Platz 17. Also viele Franzosen, die sich auch für die Tour so ein bisschen einfahren. Mal gucken, wer dann wo noch dabei ist. Patrick Konrad, bester Österreicher auf Platz 20. Und wenn wir in die anderen Wertungen vielleicht reinschauen, haben wir hier noch einmal Thibaut Pinot, der auch das Bergtrikot holt mit 237 Punkten. Sprintwertung gewinnt Jonathan Milan aus Italien mit 217 Punkten. Da ist Pascal Ackermann Fünfter geworden. Teamwertung geht, wie zu erwarten, an Bahrain Victorious vor Ineos Grenadiers, und dann können wir uns darauf freuen, was dann bei der Tour so passiert. Das ist ja auch nicht mehr allzu lange hin, und da gibt es dieses Jahr auch wieder ganz besondere Etappenfinals für den Landschaftskonnoisseur Benjamin Schaap.
Ja, ganz genau. Ja, stimmt wirklich. Es ist nicht mehr lange hin, und das hat natürlich jetzt doch einen netten Vorgeschmack gemacht und macht Lust auf mehr. Und damit gehen wir jetzt auch aus dem Radsport und ich würde sagen, nach einer kleinen Unterbrechung, oder? Gehen wir zum Handball.
Genau, wir haben Handball, wir haben, wie gesagt, Motorsport, habe ich eben in den falschen Take gepackt. Wir haben Basketball und natürlich auch noch ein paar Wintersportneuigkeiten, bevor wir dann ganz kurz, aber auch nur ganz kurz über den Fußball sprechen. Das wird ja am Mittwochabend dann, ja, so gegen 20 Uhr bei YouTube passieren. @onthepitch_pod, und gleich geht's weiter.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im nächsten Take mit dem Handball, Benny, und wir machen gleich weiter mit den deutschen Medaillen, denn die Beach-Handball-Europameisterschaft liegt hinter uns. Gold für die Damenmannschaft und Silber für die Herren, auch das ein grandioser Erfolg.
Ja, tolle Geschichte, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht mal mitbekommen in dieser Woche. War das jetzt an diesem Wochenende direkt?
Korrekt, richtig. Das wurde uns bei Instagram geschrieben, und da auf jeden Fall nochmal danke an den Hinweis. Da, es wäre allerdings auch durchgerutscht, also ich hätte es vorhin jetzt gesehen, als ich die Handballseite aufgemacht habe, aber auch da einen großen Dank an Instagram. Also falls irgendwas passiert in der Woche, wo ihr glaubt, oh, das haben die beiden Jungs gar nicht auf dem Schirm, schreibt uns immer gerne, und dann wird das natürlich auch aufgenommen, und gerade bei so einer sensationellen Neuigkeit ist das natürlich auch mehr als zu Recht, dass es hier seinen Platz findet.
Ja, ganz genau. Also natürlich können wir auch nicht über alles über unseren Überblick behalten, auch weil wir natürlich unseren subjektiven Blick auf alles legen und für manches mehr, für manches weniger Interesse haben, aber manches ist ja auch einfach so ein bisschen unter ferner liefen und fällt deswegen nicht so auf, seien es Nischensportarten oder Sportarten, die so ein bisschen aus unserem Expertenbereich rausfallen, in Anführungszeichen. Dementsprechend, ja, gerne, schreibt uns, und da freuen wir uns immer drüber, genau. Aber, David, das war natürlich längst nicht alles im Handball, ne? Die Handballsaison, die geht ja noch weiter.
Ja, genau. Also erstmal danke an Marco Rohr fürs Schreiben, und dann haben wir die nächste Neuigkeit, und zwar, das haben wir dann auch wirklich mitbekommen, Europapokal, European League. Die Füchse Berlin holen nach 2015 und 2018 zum dritten Mal den Europapokal. Göppingen im Spiel um Platz 3 erfolgreich gewesen. Das heißt, es gab das letzte Woche von mir schon prognostizierte deutsche Finale eben nicht. Dazu kam es dann nicht, deswegen konnte ich mich dann noch einigermaßen daraus retten. Und in der Bundesliga bleibt das natürlich weiter spannend. Es ist auch da jetzt die finale Saisonphase, Spieltag 31 liegt hinter uns. Es sind ja nur 34. Kiel war erfolgreich, die Löwen haben gegen Melsungen gewonnen und gegen Burgdorf auch schon vorher. Jetzt haben wir in der Tabelle die folgende Situation. Kiel 2 Punkte vor Magdeburg, die Füchse Berlin 2 Punkte dahinter. Also das ist zwar theoretisch noch alles offen, allerdings Kiel mit der besten Ausgangslage. Es werden nicht mehr die von Frank Buschmann prognostizierten 6 Punkte Vorsprung werden, aber es sieht schon recht gut aus für Kiel, Magdeburg und Berlin an der Tabellenspitze.
Ja, ganz genau. Also da ziehen ein paar Teams weg. Aber auch da bleibt es spannend. Also das zieht sich ja auch doch so ein bisschen auch durch die deutschen Ligen, sei es im Fußball oder jetzt eben auch im Handball, dass die Saison doch spannender ist, als man es vielleicht auch vor der Saison prognostiziert hätte. Und dass da dennoch zwar ein Team sich immer wieder absetzt, aber eben nicht so richtig davonziehen kann. Das spricht eben auch für die restliche Saison. Und da lohnt sich natürlich auch regelmäßig ein Blick, den wir natürlich auch versuchen zu liefern. Und ich würde sagen, dann gehen wir doch einfach direkt, oder? In die Formel 1?
Ja, genau. Da gehen wir direkt in die Formel 1. Es war ein bisschen wechselhaftes Wetter am Wochenende in Monaco an der Côte d'Azur. Das passiert aber eigentlich jedes Jahr. Es ist ja nicht mehr so, dass die Trainings am Donnerstag ausgetragen werden, sondern erst am Freitag. Deswegen habe ich nicht ganz so viel sehen können. Allerdings habe ich das Rennen dann doch so auf dem zweiten Bildschirm mehr oder weniger während der Zweitliga-Konferenz noch mitbekommen. Es gab ja keinen Tripleheader, weil ja Imola abgesagt worden ist. Sorry. Das nächste Rennen wartet dann schon in Spanien auf uns mit neuem Streckenlayout. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen jetzt am kommenden Wochenende. Circuit de Catalunya Barcelona ist jetzt endlich mit dieser schrecklich letzten Schikane eingerichtet. Ich hoffe, das gibt jetzt auch keine Sicherheitsproblematiken am Ende, weil das ist ja schlussendlich der Grund, weshalb es das überhaupt gegeben hat. Das also die gute Nachricht, und in Monaco selber hätte Fernando Alonso tatsächlich gewinnen können, weil sein Team hat es einfach nicht gerafft, wenn es anfängt zu regnen, vielleicht auch mal Intermediates aufzuziehen statt Mediums. Es gibt Analytiker, die gesagt haben, das wäre ganz klar der Sieg für Aston Martin gewesen, wirklich grandios natürlich, mit dem Rennsieg im Rücken dann den Heim Grand Prix anzutreten, aber ich denke, Platz 2 für Fernando Alonso ist jetzt auch keine schlechte Nachricht. Er hat ebenso schnell seinen Teamkollegen überrundet, wie das Max Verstappen auch getan hat. Sergio Perez hat sich im Qualifying ziemlich schwer getan. Ja, ein bisschen was an den Autos hat sich verändert. Das war jetzt doch eine recht lange Pause, und zum Europa-Auftakt werden ja schon immer recht viele neue Daten gezeigt. Wenn wir jetzt auf die Ergebnisse des Wochenendes schauen, was kann man da besonders herausheben? Wie gesagt, Perez geht von ganz hinten ins Rennen, Nico Hülkenberg ein gebrauchtes Wochenende, schlecht platziert im Qualifying, dann noch Strafen eingesammelt, die nicht abgesessen, und noch mehr Strafen kassiert. Logan Sargeant qualifiziert sich als 16. Lance Stroll nur als 14. Russell auf der 8, Gasly auf der 7, Leclerc wurde 3 Plätze nach hinten versetzt, ist dann nicht von Platz 6 ins Rennen gegangen, ganz vorne Max Verstappen vor Alonso und Esteban Ocon, der sich im Alpine wirklich gut gezeigt hat im Qualifying, Sainz und Hamilton, und was ich nicht erwartet hätte, aber trotzdem so getippt habe, ist, dass es dann tatsächlich dabei bleibt, dass Ocon sich einigermaßen erhalten kann. Das heißt, Podest für den Franzosen und Platz 2, wie gesagt, für Fernando Alonso. Dahinter Hamilton, Russell mit 5 Sekunden Strafe, deswegen kommt da Leclerc nicht mehr dran. Gasly, Sainz, Norris und Oscar Piastri hat auch einen Punkt. Also immerhin beide McLaren in den Punkten. Nico Hülkenberg mit 10 Strafsekunden auf Platz 17. Direkt hinter Sergio Perez in der Wertung, der keine Aufholjagd starten kann und somit auch nicht punktet, Benny.
Ja, ganz genau. Also Ocon natürlich eine tolle Geschichte, wobei man natürlich, also soweit ich weiß und was mein relativ geringer Formel-1-Sachverstand aber doch sich gemerkt hat, dass ja, doch Monaco zum einen ein Straßenrennen ist und zum anderen dadurch ja auch besonders...
Es ist ein Straßenrennen, ja, es ist kein Offroad-Rennen.
Ja, das ja. Sowieso. Aber
die fahren auf Asphalt, stell dir das mal
das
vor.
Dass es verhältnismäßig eng ist, da es ja durch die Straßen von Monaco geht. Und ja, dementsprechend ist es besonders schwer, es zu überholen. Dementsprechend ist es da natürlich noch schwerer, vielleicht auch abzufallen.
Das ist richtig.
Oder durch viele überholen.
Oder Aufholjagd zu machen. Richtig.
Genau, Aufholjagd umso schwieriger. Aber dass Ocon hier sogar noch einen Platz gut machen konnte, gerade gegen Leclerc, das ist natürlich trotzdem eine tolle Geschichte. Alonso. Man wartet ja nur auf seinen ersten Sieg. Das wäre ja mal was Schönes, wenn das noch fallen würde in dieser Saison, oder?
Ja, auf jeden Fall. 15, 15, 15, 15, 15, 18. Das sind die Punkte von Fernando Alonso in diesem Jahr. 12 Punkte hinter Sergio Perez, der ja nicht gepunktet hat jetzt in Monaco. Ja. Also wirklich faszinierend. Max Verstappen vorneweg, 144. Und dann ist es hinter Alonso eine ganz schöne Lücke. Russell, Hamilton, dann Russell, Sainz, Leclerc, Stroll, Ocon holt natürlich jetzt auf. Hülkenberg weiter Platz 12. Da rückt jetzt Piastri so ein bisschen ran. Ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Konstrukteurswertung vielleicht noch ganz interessant. Red Bull 249, der wird sich nicht viel bewegen dieses Jahr. Aber Aston Martin 120, Mercedes 119 ist dann doch schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Ferrari abgeschlagen auf Rang 4. Das wird auch ein Kampf, da überhaupt noch ranzukommen an die beiden da vorne. Und dann muss man eben sehen, was die Autoweiterentwicklung machen. Ob dann eben Alpine oder McLaren Platz 5 belegen. Ob da McLaren noch eine Aufholjagd starten kann oder eben nicht.
Ja, absolut. Natürlich hat das jetzt auch aber Alpine auch ein bisschen Schub gegeben, dass Ocon hier doch mal wieder auf ein Podium fahren konnte, das erste Mal in dieser Saison. Vielleicht gibt das dem gesamten Team hier auch nochmal einen Push, weil auch Gasly hat ja ein gutes Rennen abliefern können mit Platz 7. Wir haben wieder ein gutes Team zusammen, bleiben eigentlich da hinter den Top-Teams relativ konstant. Aber mal sehen, was da noch so in den nächsten Wochen passiert.
Genau, dann auf jeden Fall liebe Grüße an Dennis Lewandowski, der hat sich sicherlich nicht nur gefreut über Alonso Platz 2, sondern vor allem auch über das gute Alpine-Abschneiden, wie du schon gesagt hast. Und was wir auch noch sagen müssen, ist Indy 500. bitte guckt euch dieses Video an. Es gab einen wirklich verheerenden Crash. Es ist Gott sei Dank alles gut gegangen, aber Felix Rosenqvist und Kylie Kirkwood haben sich im Indianapolis Motor Speedway ja bei dem ja, größten Einzelmotorsportereignis der Welt, was es gegeben hat, ja doch einen ziemlich bösen Unfall geliefert, der auf den ersten Blick gar nicht so blöd aussah. Aber es gab dann einen Reifen, der die Streckenüberquerung überflogen hat und dann ganz knapp über die Tribüne in einem Auto, was auf dem Parkplatz stand, gelandet ist und Gott sei Dank nicht die Menschen auf der Tribüne getroffen hat. Das hätte richtig nicht nur ins Auge, sondern vor allem noch mehr ins Auge gehen können. Also das wäre total blöd, aber da ist wirklich eine Katastrophe potenziell möglich gewesen und da hat man Riesenglück gehabt, dass es dazu eben nicht kam bei der 107. Austragung des Indy 500. Gewonnen hat Josef Newgarden, nach 3 Rotphasen und dann doch so ein bisschen chaotischer, als es sonst vielleicht so war, nach 200 Runden dann der Sieger dieses Rennens, aber das vielleicht nur am Rande eben, weil es in den USA natürlich auch ein riesiges Motorsportereignis und traditionell ja immer am Wochenende des Monaco Grand Prix ausgetragen wird, was ja mal dafür gesorgt hat, dass Jenson Button für Fernando Alonso im McLaren eingesprungen ist, damals als Alonso in die 500 gefahren ist, wo es dann noch so eine Funkschaltung gab zwischen Indianapolis und Monaco, wo dann Jenson Button gesagt hat, ja, ich habe schon in deinen Sitz reingepinkelt, alles gut, ich fühle mich hier wohl.
Ja gut, wenn das so ist. Ja, interessante Geschichte. Ja, aber jedenfalls, genau, das wäre es jetzt, glaube ich, erstmal zum Motorsport. Das war eine tolle, toller letzter Ausflug im Motorsport. Und wir gehen dann mal in den Basketball, denn ja, da geht es ja auch wieder heiß her. Ich meine, wir haben letzte Woche noch von der wenigen Spannung geredet. Sowohl zum Großteil in der BBL, in den Playoffs, als auch dann in der NBA. Und in der NBA, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, wurde es zumindest im einen Spiel zwischen Boston und Miami nochmal richtig eng. Denn in den Conference Finals lag ja Boston, die Boston Celtics lagen schon 0-3 hinten in Spielen und kämpften sich dann mit 3 Siegen nochmal ordentlich ran. Erst das 116-99, dann 110-97 und dann gewinnt man wirklich mit dem Schluss Buzzer 104-103 gegen Miami Heat, sonst hätte man da schon ein Spiel zuvor das Finale abschreiben können. Das hätte dann trotzdem nicht sein sollen. Im letzten Spiel gewann dann Miami Heat mit 103-84. Und dennoch muss man ja sagen, die Celtics, die ja auch letztes Jahr gewonnen haben, waren ja auch so ein bisschen der leichte Favorit. Und man hat das Spiel oder dieses Matchup in den Conference Finals direkt zu Beginn eben verloren.
Ja, also das hat sich schon nochmal ordentlich rumgedreht in der NBA. Ich habe währenddessen gerade bei den deutschen Playoffs ein bisschen rumgestöbert. Darf ich die Brücke schon schlagen?
Na klar, gerne.
Weil wir ja letzte Woche im Folgentiteln gesagt haben, ja, irgendwie findet Alba dann kein Mittel gegen Ratio Farm, auch nicht von Ratio Farm, denn es ging dann wirklich tatsächlich für Ulm in das Halbfinale beim Kampf um den Bundesligatitel 1-3 am Ende in der Serie gegen Alba und tatsächlich ist es auch so, dass man sich jetzt gegen die Bayern, die ja Göttingen rausgehauen haben, auch richtig gut gezeigt hat. 69-87 im ersten Spiel, da kann sich natürlich noch einiges drehen. Heute Abend Spiel 2 in München und in der anderen Serie sind die Europapokalsieger aus Bonn, wo ich mein Wochenende verbracht habe, gegen Ludwigsburg erfolgreich gewesen, 80-71. Also da geht es jetzt in die Halbfinalpaarungen rein und vielleicht lohnt sich da nicht nur ein Blick bei The Zone zur NBA, sondern eben auch beim Magenta Sport für die BBL. Mal gucken, ob Sport 1 da jetzt auch wieder was frei heilt, weil Eishockey ist ja jetzt rum, also könnte eigentlich funktionieren.
Ja, ganz genau. Also ja, generell Ratiofarm Ulm ist da wirklich doch eine kleine Sensation. Ich meine, Berlin hat in der gesamten Saison wenn man jetzt auf die Hauptphase der Saison schaut, nur 3 Spiele verloren und dass man jetzt dass Alba Berlin tatsächlich gegen Ulm rausgeflogen ist und dass jetzt Bayern sogar das erste Spiel gegen sie verloren haben, das ist eine Riesensensation, weil am Ende ist es ja doch oft so, dass in den Playoffs, wenn es um diese langen Distanzen geht, um diese vielen Spiele, dass sich dann immer das beste Team eigentlich durchsetzt. Das ist eben doch so ein bisschen, natürlich, die Konstanz setzt sich am Ende durch. Aber das sieht eben gerade noch nicht so aus und das wäre natürlich ein Riesending, wenn Ulm hier es tatsächlich in das große Finale schaffen würde. Das würde, glaube ich, auch die Basketballwelt in Deutschland nochmal ordentlich über den Haufen werfen.
Ja, Absolut, dem würde ich auf jeden Fall uneingeschränkt zustimmen. Und uneingeschränkt zustimmen können wir nicht. Oh Gott, Überleitung aus der Hölle. Bei allem, was da im Kalender, in der Kalenderplanung für die neue Wintersportsaison ansteht. Denn es gibt ein paar Planungen zu den Skisprungkalendern, kommen wir gleich ganz kurz vielleicht. Traurige Nachricht aus dem Schwarzwald, der Sommercompris in Hinterzarten auf der umgebauten Rothausschanze wird nicht stattfinden. Aus finanziellen Gründen hat sich das OK dagegen entschlossen, das Ganze anzugehen. Sehr, sehr schade, weil wir haben ja echt viele Jahre darauf gewartet. Wir hoffen natürlich, dass sich das international jetzt nicht nur als Trainingszentrum, sondern auch als Wettkampfstandort etabliert. Bei den Damen ja auf jeden Fall ja auch im Weltcup-Kalender gewesen. Das wäre interessant und noch viel interessanter ist das, was Johann Elias mit den FIS Games ab 2028 vorhat, Benni.
Ja, ganz genau. Das soll nämlich ja ein Wettbewerb neben den Weltmeisterschaften, neben den Weltcups und neben den Olympischen Spielen sein. Am Ende sollen da 10 Sportarten aus dem Wintersportbereich teilnehmen und auch unter anderem aus dem Paralympischen Wintersportbereich. Klingt erstmal ganz spannend, aber das Bild ist noch sehr skizziert. Also, dass es kommen soll, steht wohl fest. Der Titel steht jetzt wohl auch schon, aber dennoch, ja, das richtige Konzept kann man nur erahnen, denn die Besonderheit ist auf jeden Fall, dass die Übertragung und die Verteilung der Übertragung tatsächlich von der FIS selber vonstatten geht. Das heißt, die Vermarktung passiert durch die Organisation der FIS selber, was es natürlich ein bisschen besonders macht, weil so ein bisschen damit natürlich auch die Vermarktung der Sportart einhergeht. Das heißt, ich sag mal Beispiel PDC. Die PDC im Darts ist ein Unternehmen, was natürlich vor allem, der Satz muss natürlich nochmal fallen, was vor allem natürlich daran zu sehen ist, dass dann auch hin und wieder eine Entscheidung getroffen wird, die vielleicht sportlich gesehen nicht unbedingt sinnvoll ist, aber eben vermarktungstechnisch Weltklasse. So. Und jetzt ist die Frage, passiert das eben auch mit unserem geliebten Wintersport?
Also im Endeffekt ist ja Zentralvermarktung genau das, was Johann Elias schon von Beginn seiner FIS-Präsidentschaft angekündigt hat und was natürlich jetzt gerade bei den alteingesessenen Wintersportfans und auch bei den ortsansässigen TV-Anstalten in den verschiedenen Nationen nicht nur auf Gegenliebe stößt, sondern eher viel mehr Gegenwind bekommt. Im Endeffekt wären diese FIS-Games ja olympische Spiele mit paralympischem Anteil, nur dass der Biathlon durch gegebenenfalls Skifliegen ersetzt wird. Was natürlich auf der anderen Seite die Austragungsorte für die FIS Games natürlich massiv einschränkt. Also ich glaube, das steckt noch ziemlich in den Kinderschuhen. Aber ja, also von der Terminierung her könnte ich mir Schlimmeres vorstellen. Allerdings bin ich dann doch gespannt, was sich da weiter an Details ergibt und würde dann auf den lieben nebenberuflichen DJ Louis Holoch, den lieben Skisprung-Journalisten verweisen. Und der bleibt sicherlich dran, was es da Neuigkeiten gibt. Das ist wirklich eine spannende Entwicklung rund um die FIS, denn auch in Bezug auf Klimaschutz hat sich ja wieder einiges getan, auch im negativen Sinne. Das ist wirklich leider, wirklich schade, was mit der FIS passiert unter Elias.
Ja, ganz genau. Und also genau, da können wir jetzt ja einfach nicht vorgreifen, weil wir immer noch zu wenig Details über diese FIS-Games wissen. Aber es ist ja auch in gewisser Weise eine noch größere Zersplitterung. Unter anderem eben auch zum Beispiel des Skisprungkalenders, weil wie viele Highlights haben wir schon im Kalender? Wir haben die Skiflug-WM regelmäßig, wir haben Olympische Spiele alle 4 Jahre, wir haben Skifliegen Raw Air, wir haben die Schanzentournee und so weiter. Also es gibt eigentlich irgendwann nur noch Groß-Events, oder?
Ja, also wenn ich jetzt überlege, das mit anderen Wintersportarten zu vergleichen, ist es auf jeden Fall so, dass man ja diese wöchentlichen Formate, eben weil es dann doch gleicher ist als im Biathlon, weil da kannst du wenigstens mit den Wettkampfformen noch ein bisschen nachsteuern. Deswegen in der nordischen Kombination wird ja jetzt mit diesem Individual Compact Format gearbeitet. Es ist schon so, dass es jetzt recht viele Highlights gibt und da vielleicht ein ganz kurzer Blick auf das, was da jetzt kalendarisch ansteht. Im Sommer Hinterzarten ja dann nicht. Courchevel Strück wird sowohl für die Damen als auch für die Herren auf dem Programm stehen Anfang August, weil es ja auch in den Weltcup rückt. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Rassenhof, Hinzenbach, Klingenthal, bis auf Ausnahme von Hinzenbach bei den Damen und den Herren noch mit dabei. Und dann blicken wir ganz kurz auf die Damen. Da kann ich euch vielleicht einfach die Wochenenden nennen, weil, oder zumindest das, was besonders ist. Es wird in Lillehammer sowohl Normal- als auch Großschanze geben. Dann ist noch ein Wochenende frei. Es geht nach Engelberg. Das ist auch eine schöne Nachricht vor Weihnachten, dass da für Damen und Herren zusammen die vorweihnachtliche Tradition ausgelebt wird. Und dann gibt es ein Springen am 30. Dezember in Garmisch und am Neujahrstag in Oberstdorf. Das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen, gewöhnungsbedürftig. Am 3. und 4. dann Villach. Also, naja, Es nähert sich in Richtung Vierschanzentournee, aber es dauert einfach zu lange. So, dann, wenn du da rein wolltest.
Nee, alles gut.
Genau, ansonsten ist alles ganz klassisch eigentlich. Japan, Jupno, Villingen, Hinsenbach, Rassenhof, was natürlich von der Schanzengröße interessante Sprünge ist. Ein Wochenende frei. Lahti, Oslo, Trondheim ist ja dann wieder hergestellt. Und dann gibt es das Weltcup-Finale als Weltcup auch wirklich. Skifliegen in Planitzahn, in Vikersund natürlich bei den Damen an zwei Tagen. Das wird auf jeden Fall ein ganz großes Event. Oberstdorf hat ja nicht funktioniert. Bei den Herren ist es soweit auch soweit keine Neuigkeit. Weltcup-Auftakt in Ruka, nicht in Rissler. Normalerweise, und das ist der Plan, ein Normalschanzenspringen in Lillehammer. Wir kommen in dieser Saison insgesamt auf zwei. Das ist schon mal ganz nett. Denn direkt nach der Vierschanzentournee wird es das erste Mal die Polish Tour geben. Da haben ja Sophie Affelt und ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Rischbar, Strick, warum auch immer. Also dann nur einspringen, ähnlich wie bei der FIS-Team-Tour, unter der Woche ein Normalschanzenspringen. Willingen, Lake Placid bleibt drin, Sapporo, Oberstdorf, Skifliegen mit Superteam. Dann haben wir Lahti, Oslo, Trondheim ist wieder mit dabei, Vikersund und Planitzer. Das heißt, das erste Mal seit, oh Gott, ich hatte es nachgeschaut, 2000, ich blicke gleich nochmal drauf, aber du kannst erstmal deinen Kommentar zu sagen, dann habe ich es gefunden.
Ja, genau, also immerhin wieder ein paar neue Namen dabei. Das heißt, genau, also Ruka bleibt jetzt erstmal relativ weit vorne im Kalender dabei. Ich habe da jetzt, glaube ich, relativ wenig hinzuzufügen. Also wir sind natürlich alle gespannt, wie sich das jetzt generell rund um die Jahreswende vollzieht. Auch mit dem Silvester-Tournament der Damen. Gibt es eigentlich jetzt noch eine Änderung zum Vorjahr? Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm.
Ja, also ich muss einfach mal mich erstmal dran gewöhnen, dass erst Garmisch, dann Oberstdorf, genau, und Neuerspringen, ja, in Oberstdorf. Das ist alles ein bisschen außergewöhnlich. Was ich auf jeden Fall noch sagen konnte, was ich zusammengesucht habe, ist, dass wir das erste Mal seit 2017, 18 alle vier intakten Skiflugschanzen im Programm haben. Mit der WM nämlich seit langem alle Flugschanzen im gleichen Winter dabei.
Ja. Ja.
Aber auch die, und da vielleicht den Verweis auf Tour Net Inside Ski Jumping, genau, der sich damit auseinandersetzt, ausführlich, da haben wir gerade nicht die Kapazitäten zu, deswegen jetzt hier so ein bisschen chaotisch. Sorry dafür.
Nee, ist ja auch in gewisser Weise klar. Ich meine, die beiden, die beschäftigen sich da doch speziell nochmal mit und haben gerade nicht den die große Aufgabe hier, die große Sportwelt nochmal auseinanderzunehmen jede Woche. Aber da natürlich ein Verweis zu, ganz genau. Aber ich denke, dass sollte es auch erstmal sein aus dem Wintersport. Und dann schauen wir gleich im letzten Take auf, zumindest ganz kurz, weil wir haben ja schon gesagt, wir werden nochmal auf die Bundesliga besonders morgen Abend blicken. Aber wir werden dann natürlich trotzdem nochmal ganz kurz drauf blicken, was passiert international und wie, ja, wer ist denn jetzt eigentlich Meister geworden? Das alles gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil. Also es ist wirklich ein erstaunlicher Wochenrückblick, weil wir immer noch nicht gesagt haben, wer deutscher Meister ist und was das für ein beklopptes Fußballwochenende war, weil einfach so viel anderes im Sport los war, dass man das auf jeden Fall nach vorne bringen muss. Aber was in Liga 3, 2 und 1 in Deutschland passiert, das ist aller Ehren wert. Du kannst ja vielleicht mal so viel sagen, wie du jetzt hier reinpacken willst, und dann gucken wir, was sonst noch so passiert ist im Fußball.
Genau, also vielleicht erstmal drei, also vielleicht erstmal ein Punkt, was ganz interessant ist. In der 88. Minute, wenn man die 88. Minute des letzten Spieltags der dritten, zweiten und ersten Liga parallel ansieht, dann sehen wir, dass in der 88. Minute tatsächlich die Tabelle komplett anders wäre. Das heißt, Wiesbaden, die jetzt auf Rang 3, also offiziell auf Rang 4, aber weil Freiburg 2 nicht aufsteigen darf, auf Rang 3 landen, waren kurz vor Schluss noch aufgestiegen. Da war der Jubel schon groß. Da wurde schon verteilt, wir sind aufgestiegen. Am Ende hat sich aber dann doch noch Osnabrück durchgesetzt mit einem Tor besserer Tordifferenz. In der zweiten Liga wäre in der 88. Minute der HSV aufgestiegen. Am Ende auch da übrigens ein Platzsturm, wo man dachte, okay, sie haben es geschafft. Aber da lief das Spiel noch parallel. Heidenheim spielte noch und da kam dann der späte Treffer und dadurch, dass ja tatsächlich Darmstadt nach ihrem Malle-Ausflug 4:0 gegen Fürth 4:0 gegen Fürth verloren hat, aber ja schon sicher aufgestiegen war, ist Heidenheim tatsächlich der Meister der zweiten Bundesliga, auch unfassbar. Und es wäre Dortmund Meister geworden, wenn wir in der 88. Minute abgepfiffen hätten. Also da sieht man doch, wie spannend gerade alle professionellen Ligen im Fußball in Deutschland zum Ende hin waren. Und das war, glaube ich, ein Finale, was wir so sehr lange nicht erlebt hatten.
Genau, also was wir nicht erwartet haben, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber wir haben es auf jeden Fall lange nicht erlebt und da muss man eben wirklich den Tellerrand über die erste Liga hinaus sehen. Hat sich auch im Abstiegskampf noch viel getan, auch da Europapokalplätze hat sich während der Bundesliga-Konferenz auch einiges getan, da werden wir sicherlich morgen nochmal drüber sprechen. Das hat man gar nicht mitbekommen, weil dieser Meisterschaftskampf eben so viel überdeckt hat. Die Bayern sind deutscher Meister zum 11. Mal in Folge. Habt ihr gerade einen Untertitel bei mir rausgehört? Uch, das ist mir gar nicht aufgefallen. So, Elversberg steigt in die zweite Liga auf, ebenso wie Osnabrück. Für Wiesbaden geht es in die Relegation gegen Arminia Bielefeld. Aus der dritten Liga abgestiegen übrigens Meppen mit Ernst Mindorp, Oldenburg, Zwickau und Bayreuth. Sonst ganz viele Traditionsmannschaften mit dabei. Wie gesagt, Regionalligenaufstieg ist ja immer so eine verzwickte Sache, deswegen können wir da noch nicht so viel zu sagen. In die dritte Liga gehen Sandhausen und Regensburg. Bielefeld, wie gesagt, in der Relegation. Das wird jetzt ein Abenteuer gegen wen Wiesbaden. Wir haben nicht wirklich Moral, zumindest habe ich ein bisschen Angst, dass es doch in die Hose geht. Aber naja, dann ist eben nicht nur ein Absteiger in diesem Podcast.
Und wieder ein hervorragender Übergang, danke dafür. Es war ärgerlich und am Ende konnte sich, glaube ich, keiner etwas vorwerfen. Schalke hat einen Kampf geliefert gegen Leipzig.
Ja.
Man hat es den Bullen lange schwer gemacht. Und am Ende 2-4 klingt deutlich. Am Ende musste man natürlich alles nach vorne werfen, weil man wusste, selbst wenn man gewinnt, steht es nicht fest, ob man oben bleibt oder den 16. Platz sich sichert. Also die Ausgangslage war bedeutend schlecht, zudem dann noch die schnelle rote Karte von Leverkusen, die dann natürlich auch das Spiel von Bochum in die Richtung für das andere Team aus dem Ruhrgebiet gebracht hat.
Leverkusen ist eine Frechheit gewesen, ja, die letzten Tage.
Und das meine ich, also die Ausgangslage hätte ja schlechter nicht sein können. Das frühe 1-0 für Leipzig, parallel dazu die rote Karte für Leverkusen und bei Stuttgart stand es unentschieden. Also es lief von Anfang an nicht und am Ende bin ich trotzdem weniger dezimiert als beim letzten Abstieg, muss ich sagen. Ich habe viel Positives, was ich mir drunter nehme. Ich glaube, die ganze Mannschaft sieht das jetzt nach ein paar Tagen Abstand, auch wenn da natürlich Tränen geflossen sind, auch ein bisschen besser. Ich meine, jetzt redet man plötzlich auch darüber, dass wohl Salazar und Bülter sich tatsächlich vorstellen könnten, mit in die zweite Liga zu gehen. Das wäre unfassbar, gerade bei Bülter, der 12 Tore in der Saison gemacht hat. Und natürlich ein ganz wichtiger Spieler sein wird, falls es reichen wird für die zweite Liga. Und damit, gucken wir natürlich auch nochmal extrem besser dann darauf morgen und werden das nochmal ein bisschen deutlicher analysieren, alles zusammen, ne?
Genau, also Schalke und Hertha gehen runter, Stuttgart geht in die Relegation gegen den HSV, die Termine sage ich euch gleich, Champions League, Bayern, Dortmund, Leipzig, Union, Berlin, Freiburg geht nach Europa ebenso wie Leverkusen, Frankfurt sichert sich den 7. und wichtigen Platz, weil nämlich am Samstag der DFB-Pokalfinale ist gegen Leipzig, das heißt, wenn Frankfurt gewinnt, spielen sie europäisch und wenn Frankfurt verliert eben auch, weil dann der 7. Platz noch europäisch wird. Auch da ganz wichtig, blicken wir, wie gesagt, nochmal drauf. In der Frauenbundesliga haben die Bayern den Titel geholt, erwartungsgemäß gegen den Absteiger. Leider hat Turbine Potsdam jetzt ein 11:1 nochmal reingeknallt bekommen. Am letzten Spiel, das ist natürlich nicht so schön.
Und die Bayern-Spieler also übrigens da waren. Ne? Die Bayern-Spieler haben sich tatsächlich angeguckt mit einem Weizen in der Hand. Aber auch das natürlich doch nochmal vielleicht auch ganz nett für die Frauen, die dann ja auch zusammen dann noch auf dem Marienplatz gefeiert haben.
Ja, genau. So, Relegationstermine Donnerstag und Montag, 1. und 5. Juni, Stuttgart gegen Hamburg. Sat.1 und Sky zeigen beide Relegationen jeweils mit beiden Spielen. Und Bielefeld gegen Wiesbaden am Freitag und am Dienstag, am 2. und am 6. jeweils alle Spiele um 20.45 Uhr Sat.1 und Sky. Und da wird Michael Mohrhardt leider auch nicht dabei sein. Ja, und für Bielefeld geht es, wie gesagt, um den Abstieg in Liga 3 und international ist auch einiges passiert, da können wir vielleicht ganz kurz drauf blicken. Niederlande, Feyenoord Rotterdam ist Meister geworden, Frankreich, Überraschung, Überraschung, PSG vorneweg, 85 Punkte, haben wir in den letzten Jahren schon anders erlebt, aber dahinter, wir haben es oft angesprochen, Lens, nur 4 Punkte, schlechter als PSG, Marseille, Lille, Rennes und Monaco, Lyon auf Platz 6 und 7, ja, hat sich doch gerade im oberen Bereich ein bisschen was getan.
Ja, ganz genau. Und auch wenn man übrigens nach England schaut, muss man gerade unten drin sagen, also Everton,
das ist dramatisch.
Everton, die Toffees haben es noch gerade so geschafft, den Klassenerhalt zu sichern. Wer es nicht geschafft hat, ist der Meister von 2016, Leicester, die tatsächlich den Weg in die Zweitliga antreten müssen, in die Championship. Also, boah, das ist wirklich eine ganz, ganz bittere ganz, ganz bittere Situation und da hoffe ich tatsächlich sehr, dass es schnell geht wieder, dass dieses Team in der ersten Liga spielt, weil da gehören sie auch wirklich hin.
Ja, Leeds und Southampton ebenso abgestiegen, Everton konnte sich gerade noch retten, West Ham nur 14., Chelsea nur 12. Ja, und dieses 4:4 von Liverpool gegen Southampton passt fast, glaube ich, die Saison von Jürgen Klopp da bei den Reds ganz gut zusammen. Jürg Schmadtke kommt und Jürgen Klopp bleibt. Das heißt, die verflixte 7. Saison geht, stand jetzt zumindest auch in eine 8. Saison, die hoffentlich besser läuft als die verflixte 7. ManU nochmal erfolgreich gewesen. Leicester hat ja gewonnen gegen West Ham sogar noch, hat leider trotzdem nicht gereicht. Newcastle gegen Chelsea 1:1. Arsenal gewinnt 5:0 gegen Wolverhampton, aber die Meisterschaft ging schon flöten. Viel früher, City verliert trotzdem Meister, 5 Punkte vor Arsenal am Ende. Es hätte wirklich anders kommen können, das ist sehr, sehr schade. Und Newcastle wird in die Champions League gehen, auch das steht in England fest. Ein kurzer Blick nach Spanien, auch da Barcelona, 11 Punkte vor Real, Atletico, San Sebastian oben dabei. Enttäuschung in der spanischen Liga auf jeden Fall der FC Sevilla, der nur Platz 11 belegt. Da steigt unter anderem Espanyol Barcelona ab und Barcelona wird ja, also der FC, nächstes Jahr auch auf dem Montjuïc spielen, weil eben das Camp Nou umgebaut wird. Die Serie A hat, glaube ich, noch einen Spieltag zu spielen, aber da steht Neapel schon als Meister fest. Mhm. Ja, beide Mailänder Clubs und Lazio in der Champions League. Ja, europäisch ist noch zu sagen, am Mittwoch, also morgen, Europa League Finale, Sevilla gegen Roma und Conference League Finale ist am 7.6. Florenz gegen West Ham, RTL und beziehungsweise Nitro übertragen. Champions League steht ja auch noch auf dem Programm, auch der Damen jetzt am Samstag. Also eine Menge los, obwohl die Liga vorbei ist.
Ja, ganz genau. Da hört es jetzt erstmal erst in den nächsten Wochen auf. Aber ich denke, also die ganz großen Highlights stehen natürlich noch an, aber ich denke, der Großteil der Saison ist jetzt vorbei. Und das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ganz gut so. Ich nehme auf jeden Fall die Pause sehr, sehr gerne mit.
Ja.
Meine Nerven machen das, hätten das sonst länger nicht mehr mitgemacht. Ich habe vielleicht noch die Möglichkeit, in die Relegation zum Rückspiel zum HSV zu gehen. Jedenfalls hat ein Kumpel von mir Interesse hinzufahren und mal sehen, ob man da irgendwie an Tickets kommt. Ich bin gespannt, aber wir werden es probieren. Das wäre jedenfalls ein großes Highlight da im Volksparkstadion, auch weil ich da selbst noch nicht war.
Ja, das glaube ich dir, Gerd, gut und gerne. Ich bin auch von ungefähr 17 Millionen Leuten hier, als ich gestern wieder nach Marburg gefahren bin, angeschrieben. Hier, wie sieht's aus? Relegationsspiel mit der Arminia in Hessen, da musst du ja hin. Leider muss ich sagen, dass ich nicht kann. Deswegen bin ich auch nächste Woche im Podcast nicht da. Mal gucken, was wir uns da für eine Lösung einfallen lassen. Es kommt auf jeden Fall irgendwas. Mal gucken, wie. Ich bin in Marokko. Deswegen hoffe ich, dass ich zumindest irgendwas von der Relegation sehen werde. Und wenn es in die Hose geht, dann bin ich vielleicht glücklich, dass ich es nicht gesehen habe. Also ich habe ein bisschen Schiss, aber irgendwas in mir sagt mir auch, dass Bielefeld kann nicht durchmarschieren in die dritte Liga. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht anfangen zu heulen. Von daher wünsche ich euch schöne Fußballtage und drückt der Arminia in der Relegation bitte die Daumen, auch wenn ich Wien Wiesbaden natürlich auch gönnen würde, weil hessisches Team.
Ja, ganz genau. Das wäre natürlich auch eine Geschichte, aber ich bin mir sicher, dass ihr das irgendwie gestemmt bekommt, weil vom Kader her, von der Kadertiefe her, von der Qualität her, seid ihr da doch eigentlich noch ein bisschen besser einzuschätzen. Dementsprechend, eigentlich müsste man das schaffen, natürlich jetzt dezimiert, gerade weil man ja natürlich jetzt auch deutlich einen reinbekommen hat gegen Magdeburg, aber es sind noch ein paar Tage zur Regeneration, dann geht's um die Wurst. Und das war, denke ich mal, unsere neue Folge an diesem Montag, unser neuer Wochenrückblick.
Dienstag ist heute.
Dienstag, aber das ist richtig.
Das ist Gewohnheit.
Das ist Gewohnheit. Jedenfalls hören wir uns dann Montag wieder, also wir, ich und ihr. David ist dann nicht am Start. Wir werden, wie gesagt, einen Weg finden. Und ja, damit eine schöne Woche. Genießt die ersten Spiele der Relegation und alles, was da noch kommt. Und bis dann.
Ja, Benni setzt sich jetzt vor den Fernseher, Tennis gucken, French Open den ganzen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benni und David.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.